Chris Martin!
Hallo und herzlich willkommen zu Niemals Erste Liga Folge 84 vom 24. Mai 2023. Es ist kurz vor Saisonfinale. Wir sind nervös wie aufgescheuchte Hühner, zumindest wenn ich von mir sprechen kann. Deswegen wollten wir nochmal hier so ein bisschen gruppentherapeutisch das anstehende Saisonfinale besprechen. Mein Name ist Gunnar Schmid und mit mir in der Runde sitzt wie immer Devin Kakmaci. Hallo Devin.
Einen wunderbaren guten Tag Gunnar, freue mich für die erneute Einladung und ich bin auch heiß wie Frittenfett auf das, was am Samstag passiert.
Und natürlich wie immer mit dabei, zumindest heute, Michael Webra. Hallo Micha.
Ja, gute Gunnar, habe die Ehre. Devin, was geht ab, liebe Wehner, was geht ab, liebe Wiesbadener? Heute klären wir für euch, ob es nächste Woche heißt Aufstieg Allee, Rendezvous mit der Relegation oder saudummes Saisonfinale.
Hui. Wow, der Mann ist präpariert.
Ja. Not bad.
Genau. wir können gerade mal einen ganz kurzen Schlenker in die Vergangenheit drehen. Dieser Podcast, die älteren oder die langjährigen Hörer werden es vielleicht wissen, den hatte ich ja damals der Sonja reingequatscht, dass wir das mal probieren, für den Fall, dass wir 2016 nicht absteigen. Das war ja so der Auslöser. Damals wollte ich mal dieses Format ausprobieren und Alf hat uns bekanntlich ja in letzter Minute gerettet. Es wurde danach nochmal angepfiffen, aber ja. Es waren nicht mehr viele Sekunden zu spielen, tatsächlich, genau. Tatsächlich entstand dann in der Folge dann dieses Podcast-Format. So, was hatte das Saisonfinale 2016 mit dem Saisonfinale 2023 gemeinsam, Micha?
Tja, dass ich am letzten Spieltag auf eine Hochzeit eingeladen bin. 2016 bin ich da etwas unbedarft hin, weil es ja auch vor dem letzten Spieltag durchaus gute Gründe gab, dass wir die Klasse halten mit einem Sieg.
Ne? Wow, da musste schon einiges zusammenkommen.
Ja, musste?
Ja, das war ja doch eine ganz, ganz üble Konstellation.
Ja, dann habe ich das in Nachbetrachtung
herzlich
verklärt.
Herzlich
auf jeden
schön
Fall.
Geredet.
Es war damals sehr eng und im Grunde genommen ging es auch noch um mehr. So kann man, denke ich, mal in der Nachbetrachtung sagen. Dass es natürlich so dramatisch wird mit einem Last-Minute-Siegtreffer, das habe ich tatsächlich in einer Kirche im Rheingau verfolgt. die Trauung hatte da noch nicht ganz begonnen und die Kumpels, die da natürlich meine Leidenschaft kennen. Es war ganz lustig, weil ich dann da den Live-Ticker immer noch hatte und es sah dann ja auch nach dem Abstieg aus und dann dieses 3-1 aufploppte und ich dann nur leise, aber sehr bestimmt gejubelt habe im Sitzen und die anderen Kumpels das nur gesehen haben und der Ticker noch aktualisiert haben auch und dann sich mit mir gefreut haben. Das war schon auch cool. Aber ist natürlich kein Vergleich zum Stadion. Und jetzt passiert mir das Ganze wieder, obwohl ich mir damals gesagt habe, ich werde so einen spannenden Saison-Endspurt nicht nochmal verpassen. Aber was machst du, wenn du auf eine Hochzeit eingeladen bist? Ja gut, du kannst die Freundschaft knicken und nicht hingehen. Ich habe schon dem Bräutigam geschrieben, dass es ein hoher Preis ist, den ich bezahle aufgrund des gewählten Termins. Und dann wollte er natürlich wissen, warum. Dann habe ich ihm von der Tabellenkonstellation erzählt und so weiter und so fort. Und dummerweise fängt die Hochzeit halt auch um 14 Uhr in Bad Ems an. Also das ist tatsächlich gar keine Chance, irgendwas zu sehen, wenn ich bei der Trauung dabei sein will. Und das wollte ich eigentlich.
Der Kirchenbank Magenta live laufen lassen oder
HR-Stream würde
ja reichen. HR-Stream geht auch, ja, genau.
Übers Kirchen-WLAN. er hatte dann nur so gemeint, ja, so 18 Uhr ist Gruppenfoto, wenn ich bis dahin da bin, merkt es vielleicht keiner, aber die Details müsste ich dann mit der Braut noch klären, das habe ich noch nicht getan.
Ja, wir drücken dir auf jeden Fall schon mal an dieser Stelle die Daumen, dass das für dich gut ausgeht. Und noch wichtiger wäre es natürlich, dass es für uns alle, also sprich für den Verein, gut ausgeht.
Also wenn ich das, ich opfere mich da zwar ungern, aber ich würde mich opfern, wenn es dann auch wieder so ausgeht.
Das sind doch die gleichen Vorzeichen.
So positiv ausgeht, ja, nur umgekehrt.
Ja. Diesmal kann man was gewinnen, ja.
Diesmal, aber das Ziel könnte erreicht werden und vielleicht verrechnet sich das Trainerteam ja damals nicht. Das war ja noch so beim unter Thorsten Fröhling, ne?
Ja, ja, genau.
Da hatten sie irgendwie doch gedacht, es reicht und irgendwann haben sie gemerkt, oh, es reicht nicht.
Ja.
Da haben sie nochmal alles nach vorne geworfen.
Genau, ich bin relativ sicher, dass diesmal alle Konstellationen im Blick haben. Es ist ja auch nicht ganz so kompliziert. Aber wir können das ja gleich mal so ein bisschen aufdröseln.
Wisst ihr, wer damals Meister wurde?
2016, ich glaube Dresden.
Yes.
Ich glaube, die hatten da auch eine Mega-Saison gespielt. Ich habe gerade heute noch aus anderen Gründen, wo wir es nachgelesen, und ich glaube, die waren da an, weiß nicht, ich glaube 25 Spieltage lang oder noch länger waren die da, glaube ich, auf Tabellenplatz 1. Also die haben
Dresden ist, genau, aufgestiegen und Osnabrück wurde Fünfte.
Mhm.
Vielleicht gibt es auch da eine Parallele.
Mal sehen.
Ich glaube, Dresden wird dieses Jahr nicht Meister. Das wage ich etwa.
Aber vielleicht
wird
Osnabrück Fünfter.
Ich glaube, das geht auch nicht mehr, ne?
Deswegen ja, wage ich das zu orakeln, dass Dresden dieses Jahr nicht Meister wird.
Genau. Ja, liebe Hörer, wahrscheinlich wisst ihr es eh, weil ihr auch die Tabelle euch genau angeschaut habt und seid euch völlig im Klaren darüber, wie die Konstellation ist, aber vielleicht fassen wir es doch nochmal kurz zusammen. Also Elversberg ist jetzt durch als Aufsteiger und der Einzige, der die noch überholen könnte, ist Freiburg 2, die ja aber in der Aufstiegsrechnung völlig egal sind. So. Ein paar Punkte dahinter ist jetzt gerade Osnabrück auf Platz 3, also sprich auf dem direkten Aufstiegsplatz. Punktgleich, aber um ein Tor schlechter, der SVWW. Und dann einen weiteren Punkt dahinter, Saarbrücken und Osnabrück.
Dresden.
Entschuldigung, natürlich, Saarbrücken und Dresden. Die aber auch jeweils eine bessere Tordifferenz haben als der SVWW. Das sprich, also man kann sich ja jetzt natürlich dann alle möglichen Konstellationen ausdenken. Aber fest steht, sollte der SVWW sein Spiel gewinnen, das Heimspiel gegen Halle am Samstag, sind wir mal mindestens in der Relegation. Wenn wir jetzt auch noch einen höher gewinnen als Osnabrück, falls die auch gewinnen, oder falls Osnabrück eben nicht gewinnt gleichzeitig, könnten wir sogar tatsächlich noch auf den direkten Aufstiegsplatz springen. Das ist jetzt mal so die Kurzversion. Da gibt es natürlich noch alle möglichen Konstellationen. Wenn alle verlieren und Osnabrück höher verliert als wir, dann könnten wir sogar mit einer Niederlage noch auf den direkten Aufstiegsplatz springen. Aber okay, das ist dann jetzt schon ein bisschen
absurd. Ich halte es nicht mehr für ausgeschlossen.
Ja, richtig. Also es ist ja einiges passiert die letzten Woche, was wir schon nicht unbedingt erwartet hatten. Vor allem Meppen hat eine um die andere Woche wieder dazwischen gefunkt in unsere Prognosen oder Erwartungen. Ja, und die einzigen, die gegen Meppen nicht verloren haben, Osnabrück.
Unentschieden.
Die immerhin einen Unentschieden geholt haben gegen The Mighty Meppen und Power Ernst. Die sind damit belohnt worden, dass sie jetzt aktuell auf dem direkten Aufstiegsplatz stehen. Ja.
Das ist der Punkt, der eine.
Das ist der eine Punkt, ja.
Ich habe da schon von Wettbewerbsverzerrung gesprochen.
Ja, könnte man so sehen. Ja.
Meppen macht's möglich.
Ja. Nein, also ich finde es vor allem jetzt mal ganz kurz verdammt traurig für Meppen, nach dem, was die jetzt da geleistet haben in den letzten Wochen, trotzdem runter zu müssen. Das ist natürlich ihrer bodenlosen Hinrunde geschuldet, so wie Elversbergs Aufstieg der grandiosen Hinrunde auch letztlich resultiert ist. Aber gut. Das letzte Heimspiel war geil. Haben sie den Dresdnern nochmal auch schön gezeigt, was Sache ist im Emsland. und das hat jetzt nochmal so eine richtige kleine Euphoriewelle ausgelöst im und ich glaube fast jedem, der es mit dem SVW erhält. Also ich habe da auch Nachrichten bekommen, sowohl Facebook wird fleißig diskutiert, untereinander im Chat, überall ist jetzt natürlich als hätte der Elversberg, sagen wir, hätte der Elversberg 3-0 geschlagen und weiß ich nicht, wär's, also so ungefähr ist jetzt die Euphoriewelle, ne? So, dass du, obwohl du ja gar nicht so viel geleistet hast.
Dass du schon Meister wärst, gefühlt.
Nimm mal dein Mikro ein kleines bisschen höher. Ja, so ist besser.
So, genau. Ob du schon Meister wärst und nächste Woche die Chance bekommen würdest.
Ja, ja, vielleicht, vielleicht nicht so ganz.
Dafür ist zu viel Anspannung.
Genau. Ja, also das war ja schon also jetzt gerade die letzten Tage war ja schon ein ganz wilder Mix jetzt an Emotionen. Also am Samstag, also erstmal, wir waren ja mit vielen Wehen dann in Elversberg, das war richtig geil, also eine richtig große Auswärtsfahrermenge, ein Auswärtsmob. Ich glaube, so viel waren wir wahrscheinlich seit mindestens 10 Jahren nicht mehr, oder? Wahrscheinlich Köln in der ersten Zweitligasaison damals, glaube ich. Das waren doch.
Wart ihr eigentlich in Frankreich zwischenzeitlich?
Nein. Nee. Ich weiß es nicht. Laut Liga 3 Online waren es 747. Also ja, auch nochmal anders wie diese 772 verkauften, die vorher gemeldet wurden. Aber
die hat der Verein gemeldet, keine Ahnung. Wie diese ganzen Zahlen zusammenpassen, weiß ich auch nicht. Aber gut, lassen wir es 700 sein. Ist ja auch völlig wurscht. Also auf jeden Fall schon.
750.
So, und aber ich meine, da war ja dann schon riesen Euphorie. Jeder hat sich gefreut, dass wir alle da sind, alle in Rot und die große Chance und sonst irgendwas. Dann läuft das Spiel nicht so richtig gut mit dem Platzverweis in der ersten Halbzeit und dann auch dem Rückstand. Und obwohl wir dann in Unterzahl ja dann am Ende noch das Unentschieden geholt haben, war ich danach trotzdem ziemlich geknickt eigentlich. Also es war der Frust hat überwiegt. Vielleicht auch so den Eindruck, dass Elversberg jetzt da halt jubelt und wir jetzt vermeintlich dann halt auf den sechsten Platz zurückrutschen.
Weil es war klar auf jeden Fall, dass wir Elversberg nicht mehr holen können, dass wir damit besiegelt, weil die dann 4 Punkte vor uns geblieben sind. Bei einem Sieg hätten wir die auch noch holen können, aber das war damit klar, dass mindestens ein direkter Aufstiegsplatz weg ist. Und wir nur noch eben den zweiten in der Verlosung haben und hat auch der Kicker geschrieben irgendwie, also der Tonus war nicht Halleluja, wen hat es noch geschafft? Noch ein Unentschieden, sondern ja, nur Unentschieden eventuell zu wenig, könnten auf Platz 6 abrutschen etc. Und in dem Sinn war es der Vorteil, dass wir vor allen anderen gespielt haben und da noch Ergebnisse offen waren am Sonntag und Montag von den direkten Verfolgern und die uns in die Karten gespielt haben, weil nur in Anführungszeichen Osnabrück parallel zu uns waren.
Die haben parallel gespielt
und die leider überholt, gewonnen haben und uns mit einem Tor überholt haben. Und dann war gesagt, okay, fuck, wenn die anderen irgendwas holen, dann sind wir ab Platz 6, dann ist am Ende gar nichts mehr in diesem
Saison. Ja, Saarbrücken hat ja was geholt, aber.
Ja, aber wenn die halt wirklich was Dickes holen, also beide gewinnen oder auch Dresden
nur einen Punkt. Dresden hätte einen Punkt,
ja. Dann wären wir auf Platz 6 gewesen.
Ganz gut getan, ne?
Wenn wir auf Platz 6 gewesen, rechne Freiburg raus, also Platz 5, das wäre nicht mehr DFB-Pokal gewesen. Dann wäre alles weg. Also von daher war das in einer Nacht schlecht schlafen.
Die Gefahr besteht immer noch, genau. Also tatsächlich, das ging mir so ungefähr, so einen Tag lang war ich ziemlich frustriert. Und dann, so am Sonntagmittag, dann so langsam dachte ich, naja, gut, erstmal abwarten. Ne? Jetzt gucken wir mal, was die anderen noch machen und was dann nächste Woche noch passiert. Da gewinnen wir unser Spiel und dann gucken wir mal, für was es reicht. Tatsächlich, dann als dann Saarbrücken am Sonntag dann nur unentschieden gespielt hat, war die Laune schon wieder deutlich besser, weil wir da zumindest mal ja wieder den DFB-Pokalplatz in eigener Hand hatten sozusagen. Und als dann am Montagabend dann auch noch Dresden in Meppen verliert, obwohl sie schon geführt haben, den Anfang hatte ich sogar noch gesehen, dachte, ja okay, gut, das geht jetzt leider seinen Gang, aber dann drehte sich das ja noch vehement. Und seitdem ist jetzt nahezu Euphorie.
Wer hat vorhergesagt, dass Dresden verliert?
Ja, komm, du hast so viel vorhergesagt. Das wollen wir jetzt gar nicht alles wieder aufziehen.
Call me Nostradamus.
Ja.
Sagt, Meppen gewinnt das Ding.
Ja, du hast auch gesagt, wir holen Elversberg noch ein. Und was werden du nicht
Meister.
Gesagt
ich habe gesagt, dass Elversberg nicht Meister wird.
Du hast gesagt, dass wir Meister werden.
Ja, ich habe aber die allererste Aussage war, dass Elversberg nicht Meister wird.
Und das war die zweite Aussage. War?
Komm, das ist gut. Aber dass Elversberg nicht Meister wird, die Werte halte ich
auch. Also ganz klar konzentriert er sich auf seine Treffer. Das ist ein Torjägerpsychologie.
Genau.
Also es gab ja Diskussionen auch über die Zerstückelung des vorletzten Spielplans und dass das ja gar nicht so gut
Spieltags,
ist.
Ja.
Vorletzten Spieltags. Wir hätten natürlich bei zeitgleichem Austragen der Ergebnisse, es wäre natürlich auch in der Kurve nochmal geil gewesen für jedes Meppener Tor, was du so mitbekommen hättest.
Wenn die Spielverläufe identisch gewesen wären. Ja, ja.
Genau, das setze ich jetzt mal voraus. Sonst macht es ja gar keinen Sinn. Aber somit wäre natürlich die Euphorie am Samstag größer gewesen. Die hätte aber halt die leichte ja, Depression ist jetzt das falsche Wort, aber halt diese Traurigkeit, wie auch immer, dass diese kleine Leere, wie auch immer, oder dieses negative Gefühl, das hätte dann gefehlt, und somit ist es jetzt eben nochmal stärker so gefühlt von diesem Auf und Ab. Hast ja dann mehr Schwung, wenn du von wenn es auf und ab geht, als wenn es immer nur geradeaus geht oder ebenerdig. Ja, aber das war schon. Also ich bin am Montag, ich war daheim und hab dann da, ich krieg da ja mittlerweile in 3 Chats Nachrichten, weil der Flo auch in 3 Chats schreibt mittlerweile.
Schönen Gruß an Flo hier an der Stelle.
Und nach dem 1-1 habe ich gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr lang, das gucke ich jetzt gerade noch. Ja gut, weil ich wollte Moritz ins Bett bringen, aber der ist dann natürlich nochmal mit. Fand meine Frau nicht so cool, aber dann haben wir dann noch das Ende von Meppen gegen Dresden geguckt, und das haben wir zumindest, ich habe gerade angemacht, als es da, das ist Wiederholung vom 2-1 gezeigt, und das war schon richtig geil, ja. Und wir beschweren uns ja auch oft, dass dann heißt es, da fehlt die wollen gar nicht aufsteigen, oder da fehlt was, aber es geht allen anderen genauso. Jetzt halt krass Dresden, Saarbrücken auswärts.
Ja.
Also selbst Elversberg, die haben ja ewig gezittert, ne? Die hätten es die ganze Zeit glatt ziehen können. Also es hat keiner wirklich dann.
Absolut, ja. Vor allem, ich glaube, ich glaube, von uns hat jetzt keiner wirklich die Köpfe hängen lassen nach Abpfiff in Elversberg, oder ist er irgendwie auf den Boden gesagt, weil er überaus unzufrieden war.
Ja, es war, Mockenhaupt hat es ja auch im Interview gesagt, das war schon so ein bisschen so gemischte Gefühle, ja, ne? Also ich meine, einerseits.
Das ist das bessere Wort als das, was Mockenhaupt
gesagt hat. Ja, wollte gerade sagen,
er hat Schizophrenie, hat er
gesagt. Ja, schizophrene Gedanken.
Ja, es passt.
Gemischte
nicht.
Gefühle ist
ja besser, ja. Ja, genau. Ja, also einerseits die Freude, dass du in Unterzahl dann doch noch einen Punkt da holst, aber andererseits hättest du halt mit einem Sieg dich halt in eine exzellente Position bringen können. Ja. Also das ist klar.
Ja, aber jetzt, wenn du halt dann nach Abpfiff die Bilder aus Duisburg und aus Meppen siehst, wie halt der Saarbrücker und Dresdner Spieler weinen und am Boden liegen und da wirklich da eine Welt zusammenbricht für die, weil die wissen, okay, die haben nichts mehr in eigener Hand und jetzt halt, und wahrscheinlich wird es nicht reichen.
Genau, die haben die Hürde nicht übersprungen, auch wenn sie nicht so hoch war. Die haben beide die Hürde. Saarbrücken hat gegen 9 Duisburger gespielt. Nicht die ganze Zeit, aber sie haben
10 gegen 9.
Ja, aber sie haben eine Zeit lang gegen 9 gespielt.
Ja, 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 genau.
Haben erst gegen 10 und dann gegen 9 Duisburger gespielt und jetzt nicht nur 5 Minuten, glaube ich. Aber haben eigentlich lange in Überzahl gespielt und haben da ja auch dann, glaube ich, egal, auf jeden Fall haben die es nicht hingekriegt. Und Dresden war natürlich auch diese gelbe Karte für den Park, habt ihr die gesehen?
Die erste, ja.
Boah.
Das ist halt dumm. Du hast halt, das kannst also du machen als Sportlichkeit.
Völlig korrekte gelbe Karte.
Absolut.
Musst du geben sogar.
Ja, klar.
Kriegt einen Schlag ab, humpelt Richtung Auslinie und auf dem Weg dahin, so einen halben Meter vorher, denkt er sich, oh, oder er war, glaube ich, sogar schon rausgehumpelt. Und
ich glaube, der kam nochmal zurück.
Ne? Dann legt er sich aber nochmal ins Feld rein.
Ja, ja, so.
Das hat natürlich jeder gesehen. Und dann kriegt er halt die gelbe Karte. Gut, an sich jetzt auch kein Weltuntergang, aber dann halt.
Kannst du mal riskieren, aber dann halt.
Und ich glaube, das für das anschließende Foul hätte er jetzt auch nicht gelb sehen müssen. Kannst du geben, aber ich glaube, der Schiri sagt sich auch, so, für die Aktion vorher kriegst du jetzt wieder gelb und dann war's das.
Ja, ich meine, das ist halt, klar, ich weiß nicht, wann hat er die erste gelbe bekommen? Der 65.
Vier Minuten, oder so? Das war vor ein paar Minuten
vorher. Genau. Ja, ja. Kannst du machen, wenn du da auf Zeit spielen willst. Ist ja dann auch ohne Sperre gewesen bis dato für den. Aber das Ding halt, denke ich mal, Digga, du hast doch gelb und dann gehst du so in den Zweikampf rein.
Ja, da also, hat er dann nicht nachgedacht.
Ja, Sportfreunde, aber da würde ich als Trainer ausrasten. Also allein schon, wenn ich sage, wenn du schon den Scheiß machst bei der ersten gelben Karte, dann reißt sich zusammen für den Rest des Spiels. Ja? Aber oder mach das in 90+5, um Zeit zu spielen, ja, aber nicht in der 65. und fliegt dann 4 Minuten später. Und also, da würde ich ja wahnsinnig werden, ey.
Der Trainer hat den Spieler ja auch dafür kritisiert. Ach nee, den Schiri.
Und die Zuschauer.
Ah, okay. Hat nicht noch jemand den Schiri kritisiert am Wochenende?
Lass uns damit nicht anfangen.
Gut, danke. Genau. Lass uns jetzt mal nicht diesen Schwenk machen. Wir haben heute nur begrenzt Zeit. Das ist quasi jetzt mal hier so unter der Woche, mitten am Tag eingestreut. So eine Folge.
Nur für euch.
Nur für euch, liebe Hörer.
Alle
und für uns.
Die Hörerschaft. Und für uns, um das nochmal hier so ein bisschen aus den Kanälen zu kriegen. Also ich bin völlig, völlig hyped und nervös. Ich gucke jeden Tag bestimmt eine Stunde auf die Tabelle.
Die immer noch die gleiche ist.
Die immer noch die gleiche ist, aber trotzdem gucke ich jedes Mal wieder drauf. ja, also das ist, es werden noch ein paar lange Tage jetzt bis Samstag und dann werden das verdammt lange 90 Minuten. Wie geht's euch da gerade, Devin? Was geht in dir vor momentan?
Ja, ich finde es, also jetzt aus sportpsychologischer Sicht, was ja meine Profession ist, sag ich mal, finde ich es eigentlich eine super Ausgangslage, weil du dich wirklich die komplette Woche nur auf dich fokussieren musst. Du kannst es aus den Köpfen kriegen, du musst nicht nach Dresden gucken, musst nicht nach Saarbrücken gucken. Du kannst es wirklich auf deinem Spielfeld entscheiden, dass du die Saison positiv abschließt. Was es deutlich einfacher macht in der Vorbereitung, weil du es... ist ein Gefühl der Kontrolle, dass du es in eigener Hand hast. Ne? Wahrgenommen Kontrolle, dass du weißt, okay, du hast den Hebel selber in der Hand und du kannst selber schalten und walten und dann bist du und eigentlich nur du alleine für das Ergebnis verantwortlich. Natürlich gibt andere Parameter, geht halt andere Mannschaften etc.
Oder
und Halle,
Gegner.
Also Halle, ich sage, Halle möchte ja auch noch ein bisschen mitspielen, das ist schon klar. Aber du kannst halt jetzt und vor allem ist immer die Frage, die Ausgangslage ist halt für alle ungefähr gleich, aber wie ist das zustande gekommen? Der Trend ist ja derzeit emotionstechnisch eher aufwärts, weil nach Samstag Abpfiff eher gedrückt, eher gedämpft, mies, könnte bis auf Platz 6 gehen. Dann Sonntag, auch cool, Pokal in eigener Hand. Dann Montag, oh geil, jetzt geht aber richtig was. Deswegen ist am Montag, glaube ich, war dann so emotionsmäßig richtig eher so bergauf, dass auch die Spieler wissen, okay, ey Jungs, wir haben nur unentschieden in Elversberg gespielt, aber wir haben trotzdem, ist am letzten Spieltag im eigenen Stadion, in eigener Hand, gegen einen Gegner, für den es um nichts mehr geht, es zu richten. Und das finde ich eigentlich eine super Ausgangslage, habe ich auch geschrieben, vom Mindset her, dass du einfach komplett bei dir bleiben kannst, was in der Kopfvorbereitung einfacher macht, und weißt, okay, wir können trainieren, dies, das machen, aber trotzdem muss in Saarbrücken, Dresden und Osnabrück alles mitspielen, sondern nee, du machst dein Ding und das macht, für ich, wenn ich denke hier auch aus dem Sport, den ich mache, finde ich es immer einfacher, wenn ich weiß, okay, ich kann es dann selber richten, als wenn ich noch auf andere Sportplätze gucken
muss. Okay, jetzt hast du dich so ein bisschen in die Spieler hineinversetzt. Wie geht's dir denn selbst? Bist du auch jetzt total nervös oder ja, sagst also, du irgendwie alles cool, ich habe deine eigenen Hand oder die Mannschaft hat es in der
Also
Hand.
Ich bin ehrlich, nach Samstag habe ich mir auch gedacht, okay, fuck, das wird ziemlich eng, dass das noch irgendwie cool wird. Ich habe auch schon alle Dämmerungen davon schwimmen sehen, dass es am Ende nur Platz 6 ist und wirklich wir gar nichts haben, weil wir haben ja den Verbandspokal immer so halb weggeworfen, nach dem Motto, wir qualifizieren uns eh über die Sieger und Verbandspokal, genau. Wir qualifizieren uns eh über die Sieger und deswegen brauchen wir den nicht wirklich und das wäre die Ironie des Schicksals gewesen, wenn wir dann Sechster werden und dann haben wir gar nichts.
Wie gesagt, die Gefahr besteht immer noch.
Und also ich wirklich kann ja leider Samstag selber nie ins Stadion gehen, weil ich eben zu der Zeit immer Tanztraining habe. Aber ich werde so viel aufs Handy gucken, wie noch nie auf jeden Fall. Also wirklich, ich bin jetzt echt aufgeregt, weil Alltag ist es. Ich glaube, die Chance war echt so groß wie noch nie, dass es wirklich mal richtig geil wird. Und ich habe schon imaginär mir den Platzsturm vorgestellt, wie die Brit Arena gestürmt wird von allen anwesenden 750.000 Fans, die dann nach, wenn wir den Hallischen FC mit 6-0 weggeschossen haben, dann den Platz stürmen und den Aufstieg bejubeln, weil Osnabrück nur 5-0 gegen Dortmund 2 gewonnen hat.
sowas. Ja.
Aber ja, deswegen, also ich bin sehr guter Dinge, weil wirklich, ich glaube, die Ausgangslage hatten wir noch nicht wirklich so die letzten Jahre, dass wir das alles selber machen können. Von daher, ich finde es ganz geil.
Micha, wie schätzt du ein, dass Halle jetzt nochmal, ich sag mal, Vollgas gibt, dadurch, dass sie sich jetzt gerade erst am letzten Spieltag jetzt gerettet haben? Also sie sind jetzt erst seit letzter Woche oder seit dem letzten Wochenende haben die jetzt den Klassenerhalt sicher. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt so ein bisschen so Spannungsabfall ist und dass die jetzt vielleicht nochmal sagen, okay, wir spielen da nochmal mit, aber sobald es da vielleicht mal 1-0 steht, dann vielleicht jetzt auch nicht mehr alles raushauen oder sagst du, okay, ist egal, letztes Spiel, wir kämpfen nochmal wie die, weiß nicht. So.
Wie irgendjemand, Halle, der kämpft. Wie die Hallenser.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass sie es ähnlich halten werden wie Meppen. Sie werden es versuchen. Sie werden auch nicht komplett abgehen. Das Gute ist natürlich tatsächlich, oder was es von Meppen unterscheidet, ist zum einen, dass es auswärts ist, das Spiel. Wobei Meppen ja auch bei uns gewonnen hat, aber da ging es ja auch noch was für die Uni. Also das heißt, der Spannungsabfall bei denen, und die hatten ja auch sich da hinten richtig rausgearbeitet, die waren ja relativ abgeschlagen eine Zeit lang hinten drin mit. Ich glaube, die waren ähnlich wie Meppen da relativ weit hinten und haben sich dann ja nach dem Trainerwechsel da hochgearbeitet. Und Punkt für Punkt. Die haben ja oft unentschieden auch gespielt und dann. Ja. Was mir Hoffnung gibt, ist, dass Halle zwar regelmäßig gepunktet hat, aber gegen die Top-Teams verloren hat. Es hilft uns jetzt an sich alleine nichts, aber die haben verloren gegen, die haben in Saarbrücken verloren, die haben in Mannheim verloren, die haben zu Hause gegen Osnabrück verloren. Gut, in Elversberg haben sie unentschieden gespielt, aber so die letzten Spiele, so Ingolstadt haben sie dann geschlagen und Essen, aber die haben halt gegen die Top-Teams verloren.
Wir hatten Ingolstadt nicht geschlagen in der Rückrunde eigentlich.
Ja, deshalb.
Off-topic.
Also, ne, deshalb, also haben ihre Punkte da geholt, wo man sie holen kann.
Genau, aber halt gegen die Top-Teams verloren, plus dieser Spannungsabfall. Ich habe so, was ich mache, statt stundenlang auf die Tabelle zu gucken, ist dann halt auch in irgendwelchen Kommentarspalten irgendwas lesen, vermerkt. Und da hat einer gemeint, wir müssen auf jeden Fall Wien Wiesbaden abschießen, damit wir die Dresdner loswerden.
Ah, so rumgedacht, okay.
Aber weiß ich nicht, das sieht auch jeder anders wahrscheinlich. Und selbst wenn sie gegen uns gewinnen, heißt es ja nicht, dass Dresden hochgeht, weil wenn Osnabrück und Saarbrücken gewinnen, schaut Dresden ja trotzdem in die Röhre. Mhm. Das wäre natürlich für uns der schlechteste Fall, weil wir dann noch aus dem Pokalrennen rausfallen. Ja. Gut, aber ich denke, dass wir, das ist von allen Teams, auf die du treffen kannst, ist es neben Bayreuth und Aue vielleicht mit die beste Mannschaft, also ich, Essen vielleicht noch, ja, aber es ist eine von den besten sechs Mannschaften, auf die du treffen kannst.
Also beste aus unserer Sicht jetzt.
Ja, genau, also im Sinne von dankbar. Ja, sofern es das halt gibt, weil selbst Duisburg, wie gesagt, für die ging es um nichts mehr. Die haben aber gekämpft und gekratzt und gebissen und haben auch gegen Saarbrücken den Punkt geholt.
Gegen Elversberg auch eine Woche später.
Genau, und auch Meppen, ja, von daher finde ich, ist Halle schon auch ein guter Gegner. Ist halt die Frage, bei uns gab es ja jetzt auch zuletzt einen Hollerbach in Elversberg nur auf der Bank, einen Jakobsen immer mal draußen. Was ist da los? Sind die ein bisschen angeschlagen? Sind die ein bisschen müde? Gibt es da andere Sachen? Lassen die sich ein bisschen hängen?
Also mal ganz im Ernst, also auch jetzt wieder mal der Sportpsychologe, bei der Konstellation, wenn da einer müde ist und halt einen halb Bock, dann drehe ich den persönlichen halb runter.
Nein, nicht also, aber es kann ja sein, und Jakobsen hat ja viel gespielt. Und wenn der dann irgendwas hat mit der Muskulatur, die messen ja alle Daten und wissen, okay, wenn er den durchspielen lassen, ist die Chance, dass er sich einen Muskelfaserriss holt, halt recht hoch. Dann lässt ihn halt mal draußen. Das kann ja sein. Ich weiß halt natürlich nicht, warum das so ist. Aber also meine Gefühlslage ist halt auch nach Montagabend wieder sehr hoffnungsvoll einfach und euphorisch, weil die Angst ja wirklich auch da war, auch noch den Pokal, die Pokalteilnahme zu verspielen, die ja auch wirklich toll ist. Aber wäre tatsächlich auch gefühlt nur ein Trostpreis.
Klar. Ich meine, wir standen jetzt die halbe Saison lang auf dem Aufstiegsplatz.
Genau.
Da willst du jetzt auch mindestens mal in die Relegation kommen.
Genau. Und ich denke mal, du hast gegen Verl und gegen 60 zu Hause auch gewonnen, die nicht schlecht sind. Ich glaube nicht, dass wir hoch gewinnen gegen Halle. Aber ich denke, dass wir gewinnen. Und dann ist natürlich die Frage, dann ist ja nur noch die Frage, was passiert in Osnabrück? In Osnabrück spielt gegen eine Dortmunder Mannschaft,
die in letzter Zeit ziemlich gepunktet hat.
Die in den letzten 10 Spielen einmal verloren hat. Mhm. Ja. Die Bilanz haben wir nicht. Also hat oben keiner, würde ich mal sagen.
Ja, Saarbrücken hatte auch eine relativ gute Rückrunde. Ich hatte jetzt auch mal so eine Formtabelle gesehen, irgendwie die letzten 10 Spiele, ja, oder sowas.
Gut, aber
ja. Dresden gesagt, natürlich haben, auch, eigentlich.
Die haben Elversberg zu Hause geschlagen, die haben nur in Verl verloren. Die haben Meppen geschlagen. Musst du auch erstmal schaffen. Die haben für den Abstieg gesorgt. Also ich sag mal, seit Mitte März haben die, wie gesagt, einmal in Verl verloren. Und das war's.
Ja. Also genau. Also ich stimme dir zu, da könnte noch was rausgehen. Ein bisschen mehr Sorgen habe ich tatsächlich bei uns konkret in der Abwehr. Nachdem da jetzt Rheintaler mit roter Karte gesperrt ist, das war in letzter Zeit eigentlich der stabilste von den Innenverteidigern. Mhm. Oder schon eine ganze Zeit lang. Gulen hat zwar auch viel gespielt, aber auch immer mal Wackler oder Patzer drin gehabt, irgendwie mit relativ unbedrängten Fehlpässen und so weiter, wo sich dann das Leben selbst schwer machen. Und Carstens, der auch ein paar Mal jetzt nur eingewechselt wurde, der hat aber jetzt die fünfte Gelbe gesehen. Das heißt, es fallen zwei von den Stamminnenverteidigern eigentlich schon mal aus.
Mockenhaupt wird spielen.
Ja, Mockenhaupt, der spielt ja jetzt die ganze Zeit schon auf der rechten Seite und ich glaube auch nicht, dass er das jetzt endet. Der wird
bleiben.
Ja, klar. Also hinten stellt sich's im Prinzip von alleine auf mit Rieble, Gulen und Fechner, würde ich sagen. Das ist also meiner Ansicht nach momentan das Einzige.
Gutes Zeichen psychologisch, dass mit Fechner jetzt verlängert worden ist. um den nochmal mental zu stärken für
Samstag. Ja, vielleicht.
Für Samstag.
Gut, sagen wir mal, die Verlängerung wurde bekannt gegeben. Das kann ja auch schon letzte Woche passiert sein.
Ja,
aber vielleicht war es auch automatisch, weil er so und so viele Spiele jetzt hat.
Das sind ja 2 Jahre.
Ja, stimmt. 2 Jahre, das wird wohl.
Aber auch da, du gehst das jetzt sehr logisch und rational an. Das ist der letzte Spieltag. Du weißt, worum es da geht. Also da zerreißt du dich.
Ja, ja,
das nicht ist, mal das Taktik und wer spielt da und wer ist wie erfahren und Spielpraxis. Es ist alles egal. Das ist wirklich der letzte Spieltag vollkommen Bums jetzt.
Ja,
da
aber
geht's wirklich
das,
nur um,
also genau. Das ist an der Einstellung mangelt das oder nicht mangelt. Daran habe ich keinen Zweifel. Also das wird sicherlich. Aber deswegen kann es ja trotzdem dazu Fehlern kommen, weil du hast Leute, ja, die halt so in der Konstellation nicht ständig zusammenspielen, diese Dreierreihe.
Aber da jetzt nicht
die einzige Alternative zur dieser Dreierformation, also über Stritzel im Tor brauchen wir ja nicht reden, spielt ja relativ unauffällig, keine Glanzparaden, also nicht weder negativ noch positiv auffällig bislang.
Ein paar hat er ganz gut gehalten, aber jetzt.
Aber schon ordentlich, schon gut.
KBV, keine besonderen Vorkommnisse.
Genau. Und sagen wir die einzige Alternative, ich denke mal, dass Rieble und Gölein gesetzt sein dürften. Aufgrund, die haben ja auch in Elversberg schon da gespielt, zu Alternative zu Fechner in der Abwehrkette wäre vielleicht noch Morovca. Aber ich glaube da auch 75% Fechner im Normalfall. Und dann hoffe ich halt, dass neben Häuser, der ja auch jetzt gesetzt zu sein scheint im zentralen Mittelfeld, eben Jakobsen fit genug ist oder auch was auch immer überwunden hat, dass er da auch aufgestellt werden kann. Weil ansonsten, ich sag mal, Taffertshofer wird es wohl nicht werden. Der ist so ein bisschen außen vor in letzter Zeit.
Ja, der hatte auch irgendwie ein Thema. Der war doch neulich mal sogar gar nicht im Kader, weil, was war es, Leistenprobleme, glaube ich. Und dann ist er nur noch in den Kader gerutscht, weil Mofza das Aufwärmen abgebrochen hatte.
Ja.
Und wurde dann auch nur für eine Minute eingewechselt. Also der scheint halt auch nicht jetzt gerade 100% fit zu sein.
Also wie auch immer, er ist aktuell etwas außen vor, warum auch immer. Und dann ist das... Fast das Wichtigste ist, dass Eze fit ist auf links.
Das, ja.
Weil das merkst du. Also Mockenhaupt auf rechts, der macht es, haben wir ja auch schon gesagt, ganz gut. Aber der braucht auf der anderen Seite auch jemanden, der was machen kann. Mockenhaupt macht auch mal Dampf nach vorne. Aber du merkst es natürlich, ja, dass ein Goppel da ja seit Monaten fehlt. Da ist ja auch gar nichts mehr.
Ja, leider. Und wenn dann links dann halt Kempe.
Ja, oder Morovca gegen Meppen. Ja. Das merkst du einfach. Das ist dann zu wenig. Von daher, es gab ja jetzt auch Fortschritte bei Eze, der hat ja, glaube ich, auch wieder mittrainiert.
Zumindest auf Insta gab es Fotos vom Training, da war er mit dabei, ob
genau.
Ja, also können wir jetzt nicht dazu sagen, ja.
Und ich meine, ansonsten weiß ich nicht, wie du im Zentrum spielst, wenn du Fechner hinten brauchst. Ob dann, gut, könnte immer noch Morovca dann mit Häuser im Zentrum spielen. Ja, also ich denke mal, ja, und klare rechts an Mockenhaupt und dann vorne deine.
Vorne haben wir noch die meisten Alternativen momentan.
Ja.
Stimmt. Ja, gut, ich meine, wie wichtig es ist, mal so ein Iredale einwechseln zu können, hast du am Samstag wieder gesehen, ne?
Ja, einwechseln kannst du den mal. Also der scheint.
Euer Lieblingsspieler, ich weiß.
Also wie gesagt, ich war bei Wurz ja auch negativer als. Und dann hat er mich überzeugt. Iredale ist tatsächlich jemand, du kannst ihn einwechseln, ja. Es wirkt auch so, als würde er ein bisschen besser mitspielen können. Und auch gerade in Essen da dieses Solo oder dieser lange Weg bis zum Abschluss mit der Picke im Knick. also er macht auf verschiedene Arten seine Tore. Und sich frei zu laufen ist ja auch eine Kunst. Von daher, aber klar, das ist ein Einwechselspieler. Ich hoffe, dass Hollerbach nochmal zeigt, warum er Zweitliga-Interesse geweckt hat. Das hat er lange jetzt nicht mehr, lange Wochen.
Ja, gut, ich denke mal, hat er jetzt vorletztes Spiel die Gelbsperre und dann, weil es dann gegen Ferl im Heimspiel so funktioniert hat und Froese auch ganz gut gespielt hatte, denke ich, dass Kauczynski einfach da keine Änderung vorgenommen hatte. Jetzt, denke ich, wäre es wieder an der Zeit.
Zumal er auch richtig gut war, als er reinkam.
Ja, absolut.
Und kann auch sein, dass er das gebraucht hat. Normalerweise ist es für einen Spieler wie Hollerbach, wenn der gesperrt ist, dann spielt er wieder.
Ja, ja.
Egal, wie der Ersatzmann das gemacht hat. Dann lasst du Wurz draußen und Froese spielt, was auch immer. Aber im Normalfall denke ich mal, Hollerbach, Boateng und Wurz, das ist das, wie es jetzt die meiste Zeit war, sofern die alle fit sind. Und der Trainer wird ja auch merken, wer da richtig heiß ist und wer eher so wie immer. Ne? klar, die sind, das sind Profis, aber ja, also ich hoffe jetzt nicht, dass noch irgendeine Meldung kommt aus dem Training, dass irgendeiner doch ausfällt. Die kommt ja eh nicht, die kommt dann am Samstag.
Die kommt dann am Samstag um 13.15 Uhr oder sowas, wenn die Aufstellung
12 Uhr, wird. 12 Uhr.
Ach ja, stimmt, halb genau.
Früher.
Ist halbe Stunde früher. Ja, aufgepasst, liebe Hörer. Ich bin vor vielen Jahren schon mal reingefallen. Da ging es zum Glück um nichts mehr am letzten Spieltag. Aber da bin ich tatsächlich zu spät zum Spiel gekommen, weil ich das verpasst hatte oder vergessen hatte, dass da frühere Anschlusszeit war.
So 13.30 Uhr beginnt das Spiel.
13.30 Uhr.
Eine halbe Stunde früher.
Und du musst um 14 Uhr in der Kirche sein. Da kannst du eine halbe Stunde gucken.
In Bad Ems, ja.
Naja, kannst du auf dem Handy laufen lassen und dann...
Ach so, ich kann es dort gucken, ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja. Vielleicht führen wir bis dahin schon 2-0, das beruhigt dich dann vielleicht.
Powerbank mitgenommen.
Ja. Ich stelle mir die ganze Zeit so eine Frage, so auch Thema Taktik und Stürmer. Angenommen, es steht so in der 80. 2-1 für uns und Osnabrück führt 1-0 und Dresden und Saarbrücken meinetwegen führen hoch. Gehst du dann, wechselst du dann noch einen Stürmer ein, weil du aufs Dritte gehst fürs 3-1? Oder sicherst du das 2-1 ab, weil
das
du
eine 2-2 kassierst? Das ist eine gute Frage.
Wenn du es 2-2 kassierst, hast du gar nichts. Dann frag, was machst du dann? Also wenn wir als Trainer gestellt sind gerade. Das ist so eine ganz perverse Situation.
Du machst hinten nicht auf. Also ist natürlich dann auch die Frage, wie das Spiel läuft, ja? Also spielst du auf ein Tor und drückst Halle richtig hinten rein, dann musst du ja nichts ändern, weil dann bist du ja eh am Drücker und ob da noch ein Stürmer da im Weg steht oder nicht, ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Wenn es so ist, wie du sagst, also Saarbrücken und Dresden führen klar, bleiben aber hinter dir, weil du auch führst. Und du bist immer noch das eine Tor hinter Osna. Zum einen kann es ja sein, dass Osna auch noch eins schießt und es ist relativ egal, ob du noch eins schießt. Und zum anderen kann es natürlich auch genauso sein, dass Osna noch eins fängt.
So, wir bleiben aber bei uns, was du selbst beeinflussen
kannst. Genau, das weißt du alles nicht. Ich sag mal, wenn du 3-1 führst, ist die Entscheidung natürlich leichter, ne? Und du noch ein Tor brauchst. Aber wenn du mit einem Tor führst,
das ist halt das Perverse dran.
Dann würde ich, ich kann nur sagen, was ich machen würde, vom Gefühl her, ich würde die Relegation und die Pokalteilnahme nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Zumal, also, außer, keine Ahnung, du, ja, ist jetzt schwierig. Also, wenn das Spiel so hin und her geht, was bringt es dir dann, wenn du noch einen zusätzlichen Stürmer einwechselst, ne? Also,
vielleicht bringst du einfach dann einen frischen Stürmer,
funktionsgetreu
halt, ne?
Ja, oder halt, du holst noch einen zweiten Stürmer für einen offensiven.
Ich würde sagen, dass du halt einen frischen Stürmer bringst, als einen fünften Abwehrspieler, um es abzusichern. Das ist halt so zum Beispiel dann.
Ja, das würde ich auch nicht machen. Das würde ich jetzt auch nicht machen.
Viele Defensivspieler zum Einwechseln hat er ja dann auch eben.
Also Kempe einwechseln, damit der noch einen Elfmeter verursacht? Nee.
Hallo, Mindset.
Ja, deshalb sage ich ja nee. Alf Mindset hat es. Nein, also, das ist natürlich so eine knifflige Situation. Da müsste sich das Trainerteam vorher Gedanken machen.
Ja, also Trainerteam zuhören, wir haben es jetzt schon mal angeregt. Also.
Ja, nee, das werden die hoffentlich auch machen, aber wir haben jetzt auch keine Lösung. Also ich würde hinten nicht aufmachen auf gar keinen Fall.
Gesamtbetracht auch hier finanziell, wie gesagt, was der Pokal dann einbringt, glaube ich auch, dass den zu sichern vielleicht ein bisschen und dann lieber in die Relegation gehen, Prio hat, als dann gar nichts zu haben und dafür
das. Ja, das. Das denke ich auch.
Aber no risk, no fun.
Manchmal hörst du dann auch auf dein Gefühl oder dein Bauchgefühl in dem Moment.
Da wird es dann auch nochmal interessant. Stichwort Wechselentscheidungen, weil Kauczynski ist ja auch gesperrt. Der hat seine vierte gelbe Karte gesehen in Elversberg und wird dementsprechend am Samstag auf der Tribüne sitzen müssen. Gut, man wird da sicherlich Kontakte haben und die Wege sind jetzt, er sitzt ja auf der anderen Seite dann.
Darf er Kontakt haben?
Nein.
Ja, offiziell natürlich nicht.
Offiziell nicht. Wen er in der Halbzeit im Handy anruft, das kontrolliert jetzt keiner, das ist schon klar.
Aber er darf nicht in den Innenraum.
Nein, er darf bis halb, das kann ich auch mal gut Regelkunde, halbe Stunde vorher und halbe Stunde hinterher keinen Kontakt mit der Mannschaft haben.
Hinterher?
Das heißt, wenn wir aufsteigen sollten und der Platz gestürmt wird, muss der auf der Tribüne bleiben.
Das heißt, ob es da noch ein Kläger zu einem...
ich glaube, angenommen, wenn er es trotzdem machen würde, kann ich mir vorstellen, dass wenn der DFB streng ist, die Sperre einfach im Spiel verlängert oder noch was, sonst was bekommt.
Gott, wenn die aufsteigen und alle auf den Platz stürmen, dann geht er in den VIP-Raum, wartet eine halbe Stunde und lässt sich von jedem umarmen und geht dann runter. Ich denke mal, das kriegt er hin.
Ja, klar.
Aber das heißt, ab 13 Uhr dann...
Ja, darf er keinen Kontakt mit der Mannschaft
haben. Das heißt aber, einstellen darf er die Mannschaft vorher.
ja, der darf bis 13 Uhr mit der Mannschaft machen, was er will.
Und wie nah, also ich meine, bei uns ist ja nur wirklich die Tribüne, also die Westtribüne ist ja direkt hinter den Trainerbänken. Wie nah darf er da dran sitzen? Also ich meine, wenn der jetzt auf der West sitzt, irgendwie auf Höhe der Mittellinie, dann kann er einfach dann dem Döring rüberrufen, hier, pass mal auf, wir wechseln jetzt den Froes ein. Das geht schon. Also der muss jetzt da nicht irgendwie 10 Meter Abstand halten. Nee. Oder der muss auf der Haupttribüne sitzen.
Nicht, nein, er darf nicht in den Innenraum, ja. Darf keinen sichtbaren Kontakt zur Mannschaft haben. Also ich glaube, es gibt ja alle Mittel und Wege mit Knopf im Ohr und Handy etc. Er darf jetzt nicht sichtbar dann mit dem Döring irgendwas zurufen, das wäre ein bisschen doof. Der DFB sieht das ja dann ja schon. Aber wenn der irgendwo in irgendeiner Loge oben im VIP-Bereich sitzt. Und dann
gut, halt, da ist er ja tatsächlich auch auf der anderen Seite, dadurch, dass ja, er genau. Als Bonzi Trainer halt, jetzt auf der Westseite.
Ja. Und dann halt mit dem Handy irgendwo sitzt oder dann halt whatever. Das kann halt keiner nachvollziehen wahrscheinlich am Ende des Tages.
Ja, auch interessant, wie sie das lösen, wobei Döring in seiner Interimszeit letztes Jahr ja eine gute Bilanz hatte.
Das ja, stimmt. Ist okay.
Okay, ja.
Das heißt, sie müssen aber viel vorher besprechen.
Ja, ich denke mal, die werden alle möglichen Eventualitäten
ja, jetzt auch durchgehen. Schon nutzen
ja.
Und,
ja, ja. Ich meine, das ist jetzt keine kurzfristige Situation, das wissen sie jetzt seit Samstag, wie was
also seit Montag hast du dann vollkommen eine Gewissheit.
Ja, aber ich meine, dass Kaczynski jetzt gesperrt ist und so weiter, das ist seit Samstag klar. Ja, also es wird am Samstag auf jeden Fall sehr, sehr nervenaufreibend, weil wir außer unserem Spiel dann vermutlich auch noch irgendwie alle 12 Sekunden irgendwie aufs Handy starren, was auf den anderen Plätzen los ist.
Das ist so ein kleiner Trost für mich, dass ich auch aufs Handy gucken.
Ja, das kannst du retten und ich werde wahrscheinlich sogar zwischenzeitlich dann irgendwie die Magenta-Konferenz dann anschmeißen oder sowas und dann da drauf schauen werden andere Leute dann schon rufen, weil der Ticker schneller ist als die Konferenz im Stream oder sowas. Also,
die Frage wird wirklich sein, wer schießt das erste Tor? Auf welchem Flopplatz fällt das erste Ding?
Ja, ich glaube.
Das ist dann so, und das wird sich rumsprechen, das wird auch irgendwann zeitzögernd die Mannschaften auf dem Spielfeld mitbekommen, auf den Sportplätzen überall, ob es hier Osnabrück, Dresden, Wehen oder Saarbrücken.
Ja.
Dann musst du halt auch mental gefestigt sein, dass dich das nicht juckt, wenn in der 24. dann wer auch immer 1-0 führt und es bei dir noch 0-0 steht. Aber natürlich, das ist halt, man nennt halt psychologisch ganz, ganz wichtiger Vorteil, wenn du das erste Tor auf einen Sportplatz machst. Wäre nicht so ganz so doof.
Ja, wobei also ich meine, bei uns ist eigentlich eh klar, wir müssen einfach unser Spiel gewinnen.
Das ist richtig.
So, das ist jetzt mal das Einfachste. Also eigentlich kann dir das als Spieler kann dir der Rest jetzt erstmal ziemlich egal sein.
Ich auch meinetwegen 0-2 zurück und gewinne noch 4-3 wie gegen Zwickau, das nehme ich auch.
Oh, nee, bitte nicht. Dann lieber wie im Hinspiel, wo wir 3-0 führen und am Ende noch, naja, das auch nicht, das war auch schlecht.
Sag, was ist für die Nerven jetzt geiler?
3-0 zur Halbzeit und dann gucken wir uns das in Ruhe an.
Also ich denke auch, dass die Mannschaft, die schneller mit 2 Toren Unterschied führt, oder angenommen, eine Mannschaft führt 2-0 und beim anderen steht es unentschieden, die könnte tatsächlich, also Osnabrück ist ja sogar noch ein Tor vor uns, das heißt, wenn die 2-0 führen und es bei uns 0-0 steht, dann müssen wir ja schon 3 Tore schießen. Das heißt, je mehr Tore die machen, desto schwieriger wird es dann auch
andererseits für uns. Andererseits ist es dann umso egaler und dann kann es einfach nur darum gehen, dass wir halt mit einem Tor halt eben Hauptsache dieses Spiel gewinnen.
Ich denke mal, dass tatsächlich auch die Mannschaft da weitestgehend von abstimmen. Ich weiß, es ist auch interessant, ob sie dann tatsächlich die Ergebnisse durchsagen oder nicht. Manchmal wird das ja am letzten Spieltag auch nicht gemacht.
Das stimmt, ja.
Auch so ein kleines Detail, wo sich der Verein im Vorfeld Gedanken machen muss oder sollte. Ich würde aber, glaube ich, auf die Mannschaft oder aufs Trainerteam hören und das die entscheiden lassen, weil, ja, wie gesagt, das ist ja dann die Psychologie, die für die einen ist es dann Druck, für die anderen ist es dann eine Ablenkung. Also im Endeffekt würde ich es auch sagen, ja, wir gucken auf uns und wenn du dann, ich meine, wie das in den anderen Ergebnissen ist, das kriegst du ja eh mit, wenn die Fans auf einmal jubeln. Wenn die Fans auf einmal jubeln im Stadion, dann wissen ja auch die Spieler, dass irgendwo irgendwas Gutes passiert sein muss.
Ja, ja.
Von daher.
Also ich würde es nicht auf der großen Leinwand einblenden, weil wie gesagt, die kriegen es eh mit irgendwie und irgendwer ruft es denen zu oder so und die Trainerbank wird ja eh Bescheid wissen, was auf den Sportplätzen passiert. Aber in der Halbzeit werden die Spieler das auch halt dann mitbekommen.
Ja, ja.
Und dann wird nicht lange auf sich warten lassen, die Reaktion. Aber das ist hochspannend.
Jetzt vielleicht gerade nochmal Ich sag mal den langweiligen Fall.
Ja.
Alle Mannschaften da oben gewinnen jetzt einfach ihr Heimspiel. So, Bums.
Frage, wie hoch?
Ja, und meinetwegen.
Es bleibt so, wie es ist.
Es bleibt einfach so, wie es ist.
Ja,
das heißt, wir würden noch mal in die Verlängerung gehen, sprich in die Relegation.
Ah, toll.
Dann wartet dort auf uns am wahrscheinlichsten Arminia Bielefeld. Es könnten aber auch noch Nürnberg oder Braunschweig sein.
Ja.
In allen drei Fällen auf jeden Fall ein sehr, sehr volles Stadion auf der anderen Seite und eine Menge Auswärtsfans, die mit zu uns kämen. Also ein bisschen anders als damals gegen Ingolstadt.
Das stimmt.
Ja. Wollen wir da jetzt schon über diesen eventuellen Fall sprechen oder sollen wir uns das aufheben für den Fall, dass es dann tatsächlich so weit kommt?
Wir können ja zumindest schon mal, also was ich wichtig finde zu erwähnen, ist zum einen, wann die Termine sind, damit man das schon mal vielleicht mit dem Arbeitgeber klärt.
Ja.
Weil Vorsicht ist ja besser wie Nachsicht.
Bin dagegen.
Also, Nachsicht ist auch gut, aber.
Das Hinspiel ist in der Britta Arena, das wäre am 2. Juni, also nächste Woche Freitag.
Das ist freitags, ja.
Das ist noch relativ einfach zu machen für uns alle wahrscheinlich. Dann interessanter ist dann das Auswärtsspiel, das ist am 6., wenn ich mich nicht vertue. Das müsste der Dienstag sein, ne?
Genau. Also am 2., also eine Woche oder 6 Tage nach dem Heimspiel ist dann das Hinspiel. Das ist auf jeden Fall Bei dem Drittligisten, genau. Also wenn wir teilnehmen und nur dann ist es für uns ja da so interessant, dann ist es in Wiesbaden. So wie gegen Ingolstadt ja das Hinspiel auch da war. Und damals Kofi Schiré mit dem 1:2 in der Nachspielzeit.
Ja.
Super geil.
Und das war wichtig.
Da bin ich auch richtig explodiert. Und genau, und das Wichtige ist dann eben das Rückspiel. Das ist dann dienstags am 6. Mai. Und da wäre es dann hilfreich, wenn man da mit will. Also ist natürlich hilfreich, wenn viele mit wollen. Und dann ist es natürlich hilfreich, wenn man das schon mal
6. Juni,
so weit vorbereitet, dass man an dem Dienstag nur einen halben Tag arbeiten muss und am Mittwoch vielleicht im besten Fall gar nicht. oder sich die Option offen hält. Ich würde mal sagen, egal wer die Relegation bestreitet, wenn du sie mir jetzt sagst, hier, schlag ein, hast du die Relegation, würde ich fast sagen, okay. Bielefeld halte ich für den unangenehmsten Gegner. Die sind in letzter Zeit, so was ich da so ansatzweise verfolgt habe, wirklich gut drauf. Hätten einer, also meiner Meinung nach, mehr punkten müssen und müssten da eigentlich weiter unten raus sein. Also die haben ja auch haben ja auch eine saumiese Hinrunde gespielt. Und haben doch jetzt den
Koschinat,
ehemaligen Trainer von Köln, ne?
Ja, und Saarbrücken war er vorher.
Ach stimmt, Saarbrücken.
Das wäre natürlich lustig, wenn er gegen Saarbrücken in die Relegation geht.
Ja, das ist nämlich doch.
Finde ich vielleicht lustig, vielleicht aber auch nicht.
Das finde ich lustig, wenn.
Also nur lustig, wenn wir nicht.
Wenn wir vor Osnabrück landen.
Vor Saarbrücken dann, ja, in dem Fall.
Oder das wäre noch besser, ja.
Und auch vor Osnabrück dementsprechend.
Ja.
Gut, ja, wenn wir unentschieden spielen, Osnabrück verliert und Dresden und Saarbrücken gewinnen, finde ich es nicht lustig. Nee, also wir sollten dann vor Saarbrücken landen, ja.
Nee, ist okay, wenn wir alle.
Genau, also im Endeffekt.
Also wenn wir unentschieden spielen und Saarbrücken auch und Osnabrück verliert und Dresden gewinnt nicht, dann ist es genauso, wie wir kommen. Dann ist
Saarbrücken. Ach stimmt, dann sind wir sogar mit. Ja, okay.
Dann sind wir Zweiter, Saarbrücken Dritter.
Also im Endeffekt halte ich Bielefeld für die härteste Nuss. Bielefeld-Osnabrück wäre natürlich auch ein lustiges Relegationsduell.
Ja.
Aber Nürnberg ist, glaube ich, das nächste, ja?
Ich glaube, also Bielefeld, Braunschweig, Nürnberg.
Ja,
und es gibt sich jetzt alles nicht so unfassbar.
Nürnberg ist so mit dem Hacking jetzt. Also ich würde mal sagen, Nürnberg und Braunschweig gibt sich wahrscheinlich nicht so viel. Die werden mir auf jeden Fall, wenn wir, ich meine, das können wir dann ja sonntags verfolgen, sollte es uns für uns relevant sein, sind gefühlt so die dankbaren Gegner, wobei Nürnberg spielt, glaube ich, in Paderborn. Da gehe ich von aus, dass sie verlieren. Von daher könnte sich Bielefeld mit einem Heimsieg direkt retten und an Nürnberg vorbeiziehen.
Mhm. Genau. Okay, aber gut, das würden wir uns dann anschauen, wenn es soweit ist. Im Idealfall war das jetzt hier die letzte niemals erste Liga-Folge in der dritten Liga. quasi niemals Drittliga, aber ich glaube, den Titel hatten wir schon mal vor längerer Zeit. Können wir nicht wieder nehmen.
Nee, aber wenn Relegation ist, vielleicht machen wir noch eine kurze Folge.
Ja.
Was auch nicht doof ist.
Ansonsten machen wir eine Aufstiegsfolge.
Was auch nicht doof ist, am 6.
Juni.
Juni ist das Relegationsrückspiel.
Ja.
Am 8. Juni ist Feiertag. Happy Kadaver von Leichnam.
Genau.
Und am 7. Juni, an dem Mittwoch, ist Wehner Markt.
An dem 8., an dem Fronleichnam, sind auch die Aufstiegsspiele von der U19 und der U17 in der Britta Arena.
Das heißt, du könntest Dienstag aufsteigen. Mittwochs
feiern und
Rathausbalkon, Aufstiegsfeier und Wehner Markt. Ja. Und Donnerstag Aufstiegsspiele, Aufstiegsfeier, U19 und U17 gegen Kaiserslautern.
Wobei die zeitlich relativ weit auseinander sind. Ich glaube, da sind dann so, weil die können jetzt also nicht direkt hintereinander wegspielen. Also das heißt, wenn du da in der Britta Arena bist, dann wärst du, glaube ich, wenn du beide Spiele guckst, dann hast du einen langen Tag.
Wenn du dienstags aufgestiegen bist, mir ist egal.
Ja, und da fände ich einfach auf der Westtribüne.
Und 8., 9., 10. Juni ist Wilhelmstraßenfest auch.
Auch das noch.
Feierlichkeiten in der Stadt.
Also es könnte im Idealfall eine Festwoche werden, aber möglicherweise können wir jetzt ja schon am kommenden Sonntag hier feiern. Das wäre noch viel besser.
Ja, also am Samstag aufsteigen, dann ist die Feier wahrscheinlich auch am Samstag.
Ja, weiß ich gar nicht.
Rathaus, weiß ich, ob wir das reserviert haben, für Sonntag wahrscheinlich.
Ja, vielleicht ist dann Sonntag noch was, das wäre mir auch recht.
Kämen auf jeden Fall mehr Leute, als wenn das dann irgendwie am Montag ist.
Dann ist ja noch Pfingstmontag.
Ah, stimmt, es ist ja Pfingsten. Vielleicht, okay.
Keine Ahnung. Ist auch Kohlecker Kerb.
Das sind ja Luxusprobleme.
Wahnsinn.
Also, ihr Lieben, nochmal am Samstag, alle in Rot ist der Aufruf der Fanszene, wie jetzt schon in Elversberg.
Damit wir uns auch von Halle
pünktlich. Alle pünktlich.
Damit wir uns auch von Halle unterscheiden, die auch in Rot kommen.
Ja,
alle in Rot.
Halle in Rot, ja.
Halle in Rot.
Das haben wir einen Folgtitel?
Halle in Rot, ja.
Okay. Ja.
Ja, mal gucken.
Das Haar in Klammern und dann
Ja, ja, genau so. Persönlich finde ich es eigentlich nicht so geil. Erstens zweimal hintereinander das Gleiche zu machen und außerdem so diese Aufrufe zu Hause. Ich meine, da sind halt einfach so viele, die jetzt das nicht mitbekommen und einfach ganz normal in ihren, was auch immer, schwarzen oder schwarz-roten Trikots oder.
Jetzt machen können alle in Schwarz, hätte machen können.
Ne? Man hat doch die Kurve gesehen.
Auswärts ist das was anderes. Und ja, ich finde auswärts diese Motto-Dinge auch leichter umzusetzen und auch. Also ich, wie
wenn
gesagt.
Wenn wir Relegation spielen, kommst du noch zweimal, Gunnar. Das ist viermal.
Okay, meinetwegen, ich gebe alles für den Aufstieg. Ich leihe dem Flo auch schon seit Wochen mein rotes Retro-Shirt. Und trage dafür mein altes aus der Saison 2013, das ist auch knallrot. Ja, egal.
Ich werde wohl schwarz anhaben.
Und weißes Hemd vielleicht.
Aber du bist ja auch nicht in Wiesbaden, sondern in Bad Ems.
Du könntest natürlich auch mit einem knallroten Anzug, wie heißt der Typ, Tim Tölke oder irgendwas da von RB Leipzig da, der hat auch immer so einen roten Anzug.
Den kann ich mal anschreiben, ob ich noch den ausleihen kann.
Ja, genau. Dann
das wäre auch immer Stil, wenn du einen knallroten Anzug danach
hast. Alle in Rot in der Kirche dann, ja, genau.
Ja, hätte ich viel mehr Geld, würde ich es machen.
Wenn du so viel mehr Geld hättest, dann könntest du auch einen kaufen, ja.
Dann würde ich mich auch zwischendurch zurückfahren lassen.
Ja.
Zu den Aufstiegsfeierlichkeiten. Kaffee.
Also ich
kannst du eine rote Unterhose tragen.
Also wenn das tatsächlich klappt, dann musst du unbedingt vorbeikommen. Wir können nicht ohne dich am Samstagmittag da in der Arena feiern. Das.
Also wie gesagt, ab 16:30 bin ich auch verfügbar. Ich gehe davon aus, wenn wir aufsteigen, feiern wir dann noch. Und dann
da kannst du noch hingehen.
Dann komm ich
dann rum. Kannst du auf jeden Fall noch
dann
hingehen.
Dann komme ich rum.
Ja. Dann kannst du nochmal mit deinem Schiereausweis umsonst rein.
Ich glaube, dann guckt keiner mehr.
Ich glaube, das ist die Woche dann eh offen. Ja.
Da ist alles offen dann. Ja, das ist ja das, was auch in meinem Kopf dann ist. Ne? Nicht nur die, was passiert mit dem Verein, sondern auch, wie gestalte ich den Tag.
Also, ihr lieben HörerInnen da draußen, wenn ihr wissen wollt, wie sich Micha entscheidet, ob er am Samstag noch ins Stadion kommt, dann müsst ihr einfach selbst vorbeischauen. Haltet euch in der Nähe von N6 auf oder stürmt mit uns das Spielfeld nach dem hoffentlich erfolgreichen Spiel. Und dann werden sich Antworten finden.
Safe.
Okay, sollen wir es damit mal belassen für heute?
Ich glaube, wir wollen es nicht auf die Spitze treiben.
Genau.
Die Wahrheit liegt auf dem Platz.
Das war jetzt unnötig.
Zum Schluss jetzt nochmal
90 Minuten.
Zum Schluss nochmal einen ganzen Zehner ins Phrasenschwein.
Am Ende steigt der Glücklichere auf.
Oh. Ich sage tschüss, bis Samstag und wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Seid ihr? Seid ihr?